ARD Sounds.
Habt ihr eigentlich eine Klimaanlage im Auto?
Ja, zum Glück muss man sagen, wenn man den aktuellen Sommer gerade erlebt hat, finde ich.
Und weißt du auch, welches Kühlmittel da drin steckt?
Ja, klar. Nein, natürlich nicht. Also ich weiß, wie man das Auto lädt und welche Farbe es hat und dann bin ich ehrlich gesagt schon raus.
Und ich fürchte, damit bist du absolut keine Ausnahme, denn wer weiß schon, womit Klimaanlagen überhaupt betrieben werden, also was da so in den Leitungen ist. Wäre vielleicht ja auch halb so wild, aber man muss wissen, die Kältemittel in vielen Klimaanlagen sind heikel, weil sie das Klima weiter aufheizen können.
Ah, okay. Also das heißt, das Problem ist nicht nur die Abwärme, davon hat man ja schon vieles gehört, oder auch der Stromverbrauch von den Anlagen, sondern also auch chemisch passiert da was durch diese Mittel mit der Atmosphäre oder wie ist
das? Genau. Und einige sind sogar langfristig riskant für unsere Gesundheit.
Ach echt? Krass, ja, da habe ich noch nichts von gehört.
Das ist auch noch nicht so breit bekannt, ist mein Eindruck. Ich selber weiß davon auch noch gar nicht so lange, ehrlich gesagt. Dabei gibt es längst Alternativen zu diesen Kältemitteln.
Okay, das heißt, wir müssen heute also übers Klima reden.
Genau.
Keine Angst, bevor ihr weglauft. Ich kann das gut verstehen. Im Moment gibt es viele schlechte Nachrichten und man mag gar nicht mehr so gerne noch mehr hören. Ein Disclaimer, wie ihr gerade gemerkt habt, man erfährt auf jeden Fall was und ihr hört von Dingen, von denen ihr vorher wahrscheinlich noch nichts gehört habt.
Außerdem kann ich auch was versprechen. Es wird konstruktiv. Anders als bei vielen anderen Klimathemen geht es nämlich nicht pauschal um Verzicht. Also wir müssen nicht wegen der Kühlmittel auf Klimaanlagen verzichten, da wo sie nötig sind. Und es geht eigentlich auch nicht um den verzweifelten Streit darum, dass grundsätzlich politische Weichen falsch gestellt werden. Vieles ist nämlich schon auf einem ziemlich guten Weg, wenn da nicht die organisierte Kriminalität wäre.
Oha, okay.
Ja, ich habe tatsächlich ein paar Zutaten zu einer richtig spannenden Story sozusagen. Eine hoffnungmachende Perspektive, die quasi zum Greifen nahe ist. Eine ordentliche Portion True Crime. Und zwei unglaublich engagierte Beamte, die seit 7 Jahren einen zähen Kampf ausfechten. Hör mal.
Das sind keine Gelegenheitstaten. Das ist organisierte, systematisch begangene Kriminalität mit erheblichen Gewinnspannen, vergleichbar dem Kokainhandel. Und da ist es wirklich, also für mich völlig unverständlich, wie man das immer noch so verniedlichen kann, wie das teilweise in der Debatte passiert.
Okay, also ihr habt gehört, es ist eine explosive Mischung. Es geht um unseren Planeten und um Gesundheit, aber auch um Klimakriminalität. Ihr hört Synapsen, den Podcast, der sich Wissenschaft und Gesundheit in aller Tiefe vornimmt, vielleicht sogar tiefer geht, als ihr das von ganz vielen anderen Podcasts kennt und vor allem mit sämtlichen Unwägbarkeiten, denen man so begegnet, wenn man sich mit Wissenschaft beschäftigt. Synapsen ist ein Podcast von NDR Info für die ARD und neue Folgen, die gibt es alle 2 Wochen in ARD Sounds. Ich bin Melanie Stinn und mit mir im Studio ist heute Corinna Hennig, die kennt ihr normalerweise als Host hier von den Synapsen. Wen haben wir denn da eigentlich gerade gehört in Sachen Klimakriminalität, Corinna?
Das war Jens Martin König, der arbeitet im Hessischen Umweltministerium und zwar im Referat für Chemikaliensicherheit. Ich habe ihn vor 1,5 Jahren bei einer Tagung kennengelernt. Da ging es um die Kommunikation solcher Umwelt- und Klimaprobleme. Und er und sein Kollege Peter Hanisch haben da über ein Thema gesprochen, das mir damals völlig neu war. Über F-Gase und ihre Klimaschädlichkeit. Also darüber, dass sie einzeln betrachtet viel, viel schädlicher sein können als CO2. Mhm. Dass einige zu gesundheitsgefährdenden Chemikalien abgebaut werden. Und über einen schwunghaften illegalen Handel mit F-Gasen im Internet. Und dem haben die beiden den Kampf angesagt.
Also es geht um zwei, die einfach machen. Zwei Beamte, die mitgekriegt haben, hier läuft irgendwie was schief und die dann alle Hebel in Bewegung setzen, um das zu ändern.
Ja, und das finde ich auch so schön an der Geschichte. Es ist in diesem Fall keine NGO, mit der ich gesprochen habe, die Lobbyarbeit macht, sondern zwei Ministerialbeamte, die sich in ein wichtiges Zukunftsthema verbeißen und einfach nicht locker lassen.
Okay, also du hast anfangs schon angedeutet, es geht auch um unsere Gesundheit. Mhm. Darüber müssen wir später auf jeden Fall noch sprechen. Aber lass uns doch erstmal beim Klimarisiko bleiben. Was genau sind denn eigentlich F-Gase?
Also ganz verallgemeinert, F-Gase sind künstlich hergestellte fluorhaltige Gase, die vor allem als Kühlmittel genutzt werden oder wurden zum Teil, also in Klimaanlagen, in Kühl- und Gefrierschränken, auch in Wärmepumpen. aber auch als Isoliergas in elektrischen Schaltkreisen und zum Aufschäumen zum Beispiel, also als Treibmittel. Matratzen zum Beispiel wurden früher mit F-Gasen hergestellt. Sagt dir FCKW noch was?
Ja, klar. Ich bin, glaube ich, alt genug dafür.
Genau. Ich habe nämlich gemerkt, vor allem, wenn man das ganze Thema jemandem erklärt, der so in den 80ern oder 90er Jahren groß geworden ist, da kann man immer sagen, du kennst doch FCKW. Das hat damals für große Diskussionen gesorgt, weil es die Ozonschicht zerstört.
Genau.
Das war früher in jeder Sprühdose drin, das weiß ich noch. Als Kind war mir das sehr präsent und auch Standard in Kühlschränken. Mittlerweile ist es fast vollständig verboten. Auch das ist oder war streng genommen ein F-Gas, allerdings ein sehr spezielles, in dem Fall ein fluorierter Chlorkohlenwasserstoff.
Okay, ja, über FCKW weiß man das noch, was das Problem war mit dem Ozonloch. Aber was macht denn insgesamt F-Gase so gefährlich?
Also es gibt ganz verschiedene F-Gase und die unterscheiden sich in der Klimawirkung ganz erheblich. Vereinfacht gesagt sind nicht alle gleich schlimm. Mhm. Aber einige von ihnen sind für sich genommen, also einzeln betrachtet, viel klimaschädlicher als CO2, was den Treibhauseffekt angeht. Zigtausendfach so heftig.
Okay, wie meinst du das genau?
Also um die Klimawirkung von Substanzen zu bestimmen, werden sie ja meistens mit CO2 verglichen. Das ist das Global Warming Potential, GWP. Also man rechnet aus, wie stark erderwärmend ein Gas wirkt, verglichen mit der gleichen Menge CO2. In unserem Fall, wenn man einen Zeitraum von 100 Jahren betrachtet. Und jetzt kommt's. Es gibt F-Gase, die haben ein Erderwärmungspotenzial von Tausenden oder sogar Zehntausenden GWP.
Also eine Tonne F-Gas wirkt wie 10.000 Tonnen CO2.
Ja, bei bestimmten F-Gasen. Es gibt auch welche, die sind deutlich weniger klimaschädlich, ganz dicht bei CO2, aber der Extremwert, ja, der ist so hoch.
Und woran liegt das?
Das Problem ist, F-Gase absorbieren Wärmestrahlung besonders effektiv und tragen so zur Erderwärmung bei. Also die Wärme, die die Erdoberfläche ins All abstrahlt, langwellige Infrarotstrahlung, die wird von F-Gasen aufgenommen, wenn sie in der Atmosphäre sind, und wieder auf die Erde abgestrahlt. Dazu kommt, F-Gase sind extrem stabil und bleiben richtig lange in der Atmosphäre. Und deshalb gibt es auch schon Regulation. Also der weitgehende Ausstieg aus vielen F-Gasen ist schon auf dem Weg. Dafür gibt es die europäische F-Gase-Verordnung, die vorsieht, dass sie schrittweise reduziert werden.
Aber wie genau kommen die denn eigentlich in die Atmosphäre? Weil grundsätzlich ist es doch so, dass die Kühlmittel ja als Gase eigentlich da bleiben, wo sie sind, also im Kühlkreislauf. Wie passiert denn das dann?
Das stimmt. Eigentlich sollten die da drin bleiben, aber de facto ist es im Leben nicht so einfach. Diese Kreisläufe stehen ja unter Druck. Es gibt deshalb immer wieder Leckagen, kleinere und größere. Da ist dann mal was undicht, ein Ventil, eine Rohrverbindung. Und bei manchen Anlagen ist es auch so, dass einfach regelmäßig eine gewisse Menge entweicht und da wird dann einfach immer wieder ein bisschen nachgefüllt. Ich habe darüber auch mit Peter Hanisch gesprochen. Das ist der Mitstreiter von Jens-Martin König im hessischen Umweltministerium. Der ist von Haus aus Chemiker und Energietechniker.
Jede technische Anlage hat irgendwo Schwachstellen, die früher oder später dann repariert werden müssen. Und auch unabhängig von dem Verlust im laufenden Betrieb sozusagen, wir sehen, dass viele solcher Anlagen so schlecht gewartet sind, ne, dass man von einem Totalverlust des Kältemittels ausgehen muss. Ne? Also alles, was da ursprünglich mal reingegeben wurde als Kältemittel, soll ja nach den Vorgaben der F-Gase-Verordnung auch möglichst alles wieder recycelt werden. Ne? Also im Reparaturfall, wenn das Kältemittel abgesaugt wird, ne, dass es dann wieder recycelt wird. Und wir haben aber viel Erfahrung damit, dass das gar nicht passiert, sondern es wird dann einfach eine Leitung aufgetrennt und das Kältemittel in die Umgebung, in die Atmosphäre entlassen.
Vielleicht manchmal auch aus Unkenntnis, könnte ich mir vorstellen. Und dann können F-Gase auch schon bei der Produktion entweichen, also in der Fabrik zum Beispiel. Und wenn F-gashaltige Gegenstände am Ende ihrer Lebenszeit angelangt sind, also so ein Beispiel sind Schallschutzfenster, da waren lange Zeit F-Gase drin. Diese Fenster mussten am Ende ihres Lebens dann fachgerecht entsorgt werden. Bei kleineren Anlagen ist es außerdem so, dass F-Gase in Gasflaschen geliefert werden. Klimaanlagen in Autos zum Beispiel müssen immer mal wieder aufgefüllt werden. Und wenn F-Gase dafür in Einwegbehältern kommen, Stichwort Recycling, hat Peter Hanisch eben angesprochen, dann bleiben in diesen Gasflaschen auch immer kleine Restmengen drin, die in die Umwelt geraten können. Deshalb sind jetzt mittlerweile nur noch Mehrwegflaschen erlaubt. Also die Behälter müssen recycelt werden. Peter Hanisch hat mir das ganz anschaulich erklärt.
Also wir haben das jetzt kürzlich berechnet. Wenn man 1.000 solcher Flaschen nicht wieder verwendet, sondern sie verschrottet,
dann hat man etwa den gleichen Klima-Impact wie 32.000 Liter Benzin, die man verbrennt. Also einen ganzen Tanklaster mit Benzin geht in Flammen auf, nur weil ich dieses Rücknahmesystem nicht etabliere oder nicht anwende.
Das Problem ist halt, viele F-Gase sind sehr stabil. Manche bleiben zwar nur ein paar Jahrzehnte in der Atmosphäre, andere aber zehntausende Jahre. Okay. Das heißt, es dauert einfach zu lange, bis sie abgebaut sind.
Okay, aber kann man denn eigentlich ausrechnen, was die für einen Einfluss haben, also wie viel die eigentlich beitragen zur Erderwärmung?
Ja, das kann man modellieren. Das hat der IPCC, also der Weltklimarat, in seinem 6. Sachstandsbericht zusammengestellt. Bisher sind es demnach 0,1 Grad mehr, die durch F-Gase verursacht werden, wenn man das Klima bis vor ein paar Jahren mit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vergleicht.
Also ein Zehntel Grad verglichen mit CO2 klingt das jetzt nicht so dramatisch, würde ich denken.
Das stimmt auf den ersten Blick nicht. CO2 hat nach diesen Modellierungen vermutlich 8-mal so viel zur Erderwärmung beigetragen. Mhm. Aber ganz wichtig, es gab ja Regulierung.
Ja, ja, stimmt.
Also ich habe ja schon gesagt, FCKW zum Beispiel darf seit 1996 in Industrieländern nicht mehr produziert werden. Es gibt Modellierungen, die sagen, wenn man F-Gase insgesamt unreguliert weiterlaufen lassen würde und gelassen hätte, dann wäre das deutlich mehr. Das sagt auch der Atmosphärenforscher Andreas Engel, mit dem habe ich auch für diese Podcast-Folge gesprochen.
Es ist ausgerechnet worden, wenn es das nicht gäbe, dann hätten wir wahrscheinlich eine Erwärmung bis Ende dieses Jahrhunderts von 0,5 Grad zusätzlich gehabt.
Also F-Gase, so viel haben wir schon gelernt, sind extrem klimaschädlich. Mhm. Zu den Gesundheitsgefahren, da kommen wir später noch. Und sie halten sich sehr lange in der Atmosphäre. Aber warum setzt man die denn überhaupt noch ein? Also als Kältemittel, als Isoliermittel, gibt es denn da keine Alternativen?
Doch, gibt's. Aber das ist ein bisschen paradox. Erstmal war es so, dass die meisten F-Gase selbst als bessere Alternative eingeführt wurden. Nämlich für das Schlimmste von ihnen, das schon angesprochene FCKW.
Ja, und für alle, die anders als wir zu jung sind, um das zu kennen, nimm uns doch mal mit auf eine kleine Zeitreise, was es überhaupt auf sich hat mit FCKW.
Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Ja, wir müssen vermutlich noch mal gedanklich ganz kurz dahin zurückreisen, um das zu verstehen.
Vertreter aus 79 Ländern haben sich bei der Ozonkonferenz in Helsinki für den völligen Verzicht auf Fluorchlorkohlenwasserstoff bis zum Jahr 2000 ausgesprochen. FCKW zerstört die Ozonschicht der Erde und führt so zu verstärkter krebserregender UV-Strahlung.
Vielleicht fangen wir eben wirklich bei den FCKWs an, die man aus den 80er Jahren noch kannte, wo eben sowohl Chlor als auch Fluor in den Molekülen drin war und dann aus dem Chlor vor allem die große Schädlichkeit für die Ozonschicht kam. Deshalb wurde das dann mit Montreal-Abkommen und vielen Folgeabkommen reguliert, dass das nicht mehr hergestellt wird. Und inzwischen ist die Herstellung auch weltweit quasi eingestellt.
Das ist Joachim Curtius, der ist Atmosphärenforscher in Frankfurt am Main, von Haus aus Physiker. Um mir diese ganzen Zusammenhänge erklären zu lassen, bin ich nämlich ans Geozentrum der Frankfurter Goethe-Universität gefahren. Passenderweise einer dieser echt heißen Tage in diesem Sommer, da waren herrliche 35 Grad auf dem Campus.
Okay, aber du warst ja bei Klimaforschern und da war es dann bestimmt richtig gut temperiert.
Nee, nicht so richtig. Okay. Thema öffentliche Gebäude. Die sitzen zwar in einem schönen Neubau, aber der hat eine Betondecke, wie sie mir erklärt haben. Und die heizt sich ganz gut auf. Das war vormittags, das ging noch. Wir haben für das Interview dann das Fenster zugemacht. Den Ventilator im Büro mussten wir trotzdem weiterlaufen lassen, sonst wären wir echt gestorben da drin. Hört man vielleicht ein bisschen im Hintergrund. Jedenfalls Joachim Curtius und andere Forschende feiern das Montreal-Protokoll ziemlich ab, weil es so erfolgreich war.
Also das Montreal-Protokoll, das erste Vertragswerk der Vereinten Nationen, das am Ende alle Mitgliedstaaten unterzeichnet haben.
Genau. Es ist schon 1989 in Kraft getreten und regelt schrittweise das endgültige Verbot von FCKWs.
Mit einem Erfolg, denn die Ozonschicht, die hat sich seitdem ziemlich erholt.
Ja, das schwankt wettermäßig immer mal so ein bisschen, aber der langfristige Trend ist völlig klar. Über den meisten Gebieten weltweit könnte schon in 15 Jahren alles wieder auf dem Stand von vor 1980 sein. Über der Antarktis immerhin in 40 Jahren. Das zeigt, finde ich, was international gemeinsam umgesetzte Umweltpolitik ausrichten kann, muss man auch mal sagen.
Ja, ja, voll.
So viel Zusammenarbeit kennen wir in der aktuellen Klimapolitik gar nicht mehr. Aber sowas geht und die Erfolge sind tatsächlich eben messbar.
Ja, ist vielleicht ganz gut, sich das auch nochmal in Erinnerung zu rufen, einfach auch vor dem aktuellen Szenario. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt noch ein Haken.
Ja, jetzt kommt der Haken. Man wusste damals, Chlor ist das Problem für die Ozonschicht. FCKWs werden erst in der Stratosphäre abgebaut, ganz weit oben. Mhm. Und können da extremen Schaden anrichten. Deshalb hat man Ersatzstoffe gesucht, zum Beispiel als Kühlmittel.
Und das sind andere F-Gase?
Genau, andere F-Gase, die kein Chlor enthalten und die deshalb schon früher wegreagieren, bevor sie in der Stratosphäre ankommen. HFKWs mit Wasserstoff drin. Damit hatte man dann das Ozonschichtproblem gelöst, definitiv. Aber das Problem mit dem Treibhauseffekt, das blieb. Denn viele sind, eben wie vorhin schon angesprochen, trotzdem noch total langlebig.
Ja, ärgerlich. Also irgendwie klingt es so, als habe man ein Problem einfach durch ein neues ersetzt.
Bisschen wie in der Politik, finde ich. Da gibt es einen Diktator, den will man weghaben, deshalb wird geputscht. Und der Nachfolger wird erst als Heilsbringer gefeiert, erweist sich dann aber auch nicht als der lupenreine Demokrat, um ein berühmtes Zitat zu nutzen. Ich bin da auch eine Weile dran hängen geblieben, ehrlich gesagt, an diesem, man treibt das eine Problem aus mit einem anderen. Aber Joachim Curtius hat da eigentlich, finde ich, eher gelassen reagiert.
Also in den 90er Jahren war man erstmal sehr froh, das Ozonproblem zu lösen und dass man sehr schnell die Industrie bereit war, weil sie auch entsprechende Lösungen mit den F-Gasen in der Schublade hatte, sie bereit waren, sehr schnell umzusteigen. Das war eigentlich eine riesen Erfolgsgeschichte.
Hat man denn in der Forschung damals eigentlich schon gewusst, dass diese fluorierten Gase, dass die klimaschädlich sind?
In der Forschung natürlich schon. Das dauert dann aber einfach, bis das in der Politik ankommt.
Ja, okay.
Das sagt auch Joachim Curtius Kollege Andreas Engel, haben wir vorhin schon mal kurz gehört. Der ist von Haus aus Chemiker und forscht gemeinsam mit ihm am Institut für Atmosphäre und Umwelt.
Damals war der Treibhauseffekt noch nicht so eminent irgendwie, dass er in der täglichen Diskussion war. Ich meine, wir wussten das als Wissenschaftler alle, aber es ist gesellschaftlich halt noch anders gesehen worden. Deswegen ist jetzt im nächsten Schritt in 2016 im sogenannten Kigali Amendment des Montreal-Protokolls sind jetzt eben auch die F-Gase mit reguliert, dass auch diese Substanzen weniger produziert und weniger verwendet werden.
Also dieser Zusatz, den er erwähnt hat, das Kigali Amendment, der kam vor 10 Jahren dazu. Da hat man sich auf einen Ausstieg aus den anderen besonders klimaschädlichen F-Gasen geeinigt, den HFKWs. Mhm. Und das ist ein wirklich gut abgewogener Prozess, dass man versucht, alle HFKWs, alle solche F-Gase schrittweise zu reduzieren, aber den Ländern, für die das besonders schwierig ist, heißen Ländern, genug Zeit für den Übergang zu geben. Und es gibt auch Fördergeld aus multilateralen Fonds, um auf Alternativen umzusatteln. Mhm.
Wie genau kann man das denn eigentlich bestimmen, was das Problem ist bei den F-Gasen in Sachen Emissionen? Also wie kann man die Emissionen messen?
Also die Industrie muss das angeben, aber das sind vermutlich eher Schätzwerte. Also da gibt es keine Verpflichtung, das selbst konkret zu messen oder so.
Also das heißt Eigenauskünfte, oder?
Ja. Deshalb sagt der Wissenschaftler Andreas Engel zum Beispiel, das ist eigentlich das Papier nicht wert, auf dem das steht, also zumindest grundsätzlich. Und er hatte auch Anhaltspunkte für, denn man kann das durchaus messen und zwar nicht nur theoretisch bei den Herstellern selbst, also an Anlagen, Industrieanlagen wegen möglicher Leckagen oder so, sondern auch einfach so in der Atmosphäre und zwar für jeden Stoff einzeln. Und im Zweifelsfall kann man sogar mehr oder weniger den Verursacher identifizieren.
Klingt spannend, wie genau geht denn das?
Um mir das zeigen zu lassen, bin ich mit Andreas Engel auf den kleinen Feldberg im Taunus gefahren. Das liegt 800 Meter über Frankfurt. Da steht seit mehr als 100 Jahren das Taunus-Observatorium. Das wurde damals vom Physikalischen Verein Frankfurt gegründet und ist historisch gewichtig noch von Kaiser Wilhelm II. Eröffnet worden, 1913. Es ist also sogar älter als die Uni selbst. Und schon auf der Autofahrt hat mir Andreas Engel einiges über die Messungen erzählt zu weltweiten Emissionen.
Mit den Hintergrundstationen, da können wir die globalen Emissionen ableiten. Wir wissen, wie schnell die Substanz in der Atmosphäre abgebaut wird. Wir messen, wie stark sie ansteigt oder abfällt. Und aus der Differenz können wir dann sagen, so und so viel muss emittiert werden.
Also Hintergrundstation sagt er, es ist nämlich so, das Taunus-Observatorium gehört seit 3 Jahren zum sogenannten A-Gauge-Netzwerk. Das ist ein globales Netzwerk von Messstationen.
Okay, das heißt, die teilen dann ihre Daten miteinander weltweit?
Genau. Das sind aktuell 14 Messstationen weltweit, also zum Beispiel auf dem Jungfraujoch in der Schweiz, auf Spitzbergen, in Irland, Cape Grim in Tasmanien, Barbados, Südkorea, China und so weiter. Die können die großen globalen Klimadaten also quasi gemeinsam erheben, miteinander abgleichen und das eben vor allem für F-Gase. Das lässt sich allerdings auch viel kleinteiliger auflösen.
Wenn ich jetzt wissen will, woher kommen die Emissionen eigentlich, dann brauche ich regionale Stationen. Das heißt, ich muss dann Stationen haben, wie zum Beispiel unser Observatorium am kleinen Feldberg im Taunus, wo wir eben Luft messen, die vielleicht kurz vorher überhöchst gewesen ist oder von irgendeiner anderen Quelle. Das hängt dann natürlich immer von der Windrichtung ab.
Also das Chemieunternehmen Höchst meint er hier zur Erklärung
Als Beispiel.
Und dann können wir zum Beispiel sehen, wenn die Luft aus einer bestimmten Richtung kommt, dann sehen wir sehr, sehr häufig Emissionen oder sehen wir sehr häufig höhere Konzentrationen in der Luft. Und das deutet dann darauf hin, dass es in diese Richtung eben eine Quelle gibt.
Ach so, okay, das heißt, die messen das und wenn die jetzt beobachten, da gibt es irgendwo höhere Emissionen von einem bestimmten F-Gas, also dann kann man sozusagen mit Hilfe von Modellen berechnen, wo ungefähr die Ursache liegt.
Genau. Und zwar sogar über einige hundert Kilometer, wenn die Windrichtung passt. Ich dachte erst, das kann nicht so weit reichen, aber doch. Dahinter liegen nämlich Daten wie bei Wettermodellen, also wie bei der Wettervorhersage. Luftdruck, Wind, Temperatur, all sowas. Kombiniert mit den Erkenntnissen, die man zum atmosphärischen Transport solcher F-Gase hat. Das ist ein bisschen so ähnlich, hat mir Andreas Engel erklärt, wie bei Dispersionsmodellen, wo man zum Beispiel für Atomkraftwerke ausrechnen kann, wie sich eine radioaktive Wolke verbreitet, nur eben andersrum gerechnet.
Ist trotzdem noch ein bisschen theoretisch. Vielleicht hast du ja mal ein Beispiel mitgebracht, wo man das konkret anwenden konnte. Also haben die das schon mal geschafft, da irgendwie so einen Verursacher zu ermitteln, einfach aufgrund von Modellen und anhand der Daten, die die haben?
Andreas Engel hat mir ein Beispiel gesagt, und zwar ganz konkret für FCKW. Haben wir ja schon besprochen, dass das im Prinzip verboten ist mittlerweile weitgehend. Deshalb sieht man eigentlich an den weltweiten Messdaten schon lange einen Rückgang. Das liegt jetzt nur noch bei höchstens 10% verglichen mit den Emissionen, als sie auf dem Höhepunkt waren vor dem Verbot. Eigentlich.
Vor ein paar Jahren haben wir festgestellt, dass ein FCKW, das FCKW 11, nicht mehr so schnell runtergeht, wie wir das eigentlich erwartet haben. Und aufgrund von regionalen Messungen, vor allen Dingen in Südkorea, ist dann eben festgestellt worden, dass das Emissionen aus China sind. Und das war tatsächlich illegale Produktion von FCKW 11, was dann über das Montreal-Protokoll an die chinesische Regierung rückgemeldet worden ist. Und die Chinesen haben extrem schnell reagiert. Und seit 2019, 2020 gehen die Emissionen in China sind sehr, sehr stark zurückgegangen.
Okay, also wir sprechen halt hier echt über ein ziemlich großes geografisches Gebiet, aber die konnten das so genau lokalisieren?
Ja, da gibt es eine Station auf Gosan, Südkorea, im Messnetzwerk. Und die Forschenden dort haben halt die auffälligen Daten in so ein Modell reingefüttert. Die hatten eine Zeitreihe von Messdaten und haben die passende Emissionsverteilung errechnen lassen und konnten so feststellen, dass die Emissionen aus dieser Richtung, aus China kommen müssen. Und dann hat die chinesische Regierung eingegriffen und das abgestellt, sagt Andreas Engel.
Soweit so gut, aber ich frage mich trotzdem, warum ist es überhaupt dazu gekommen? Also warum machen die das überhaupt noch mit FCKW? Weil das kann man ja eigentlich, das haben wir eben gelernt, ganz gut schon ersetzen inzwischen.
Das habe ich ihn auch gefragt, also was das Motiv war. Und er hat mir erklärt, dass FCKWs extrem billig in der Herstellung sind und man darum das verbotene FCKW 11 offenbar verwendet hat, um Schaumstoffe aufzuschäumen, Polyurethan, weil das günstiger ist als die zugelassene Alternative, ein weniger klimaschädliches F-Gas.
Nachdem das eben rausgekommen ist, dass es diese Emissionen gibt, hat dann die Environmental Investigation Agency aus London hat sich dann als potenzielle Käufer von Polyurethanschäumen bei chinesischen Herstellern gemeldet und hat gesagt, sie müssten die aber möglichst billig haben, ob sie die nicht irgendwie auch mit FCKWs aufschäumen können, dass das billiger wird und so. Und die chinesischen Firmen haben dann ganz stolz gesagt, ja, natürlich können wir das, und haben die dann gezeigt, so hier vorne haben wir das HFC 125, glaube ich, was zugelassen ist dafür. Aber dahinter, das ist das Ganze, das ist F11, damit können wir euch das auch aufschäumen, ist viel billiger. Das heißt, man hat da nicht mal einen großen Hehl draus gemacht. Also ich war selber, muss ich sagen, sehr, sehr überrascht, als ich das gelesen habe, dass die so offen damit fast schon angegeben haben, dass sie illegal FCKW produzieren.
Ja, krass. Also es ist wie so oft die Umweltkosten, die fallen irgendwo anders an. Mhm. Irgendeine Sache ist dann billiger. Das heißt, macht man einfach, weil mit den Umweltkosten hat man nichts zu tun. Mhm. Aber cool, dass der Schwindel aufgeflogen ist in dem Fall, ne? Also einfach, weil es Messstationen für solche Schadstoffe gibt und weil es außerdem so ein internationales Netzwerk gibt, das Daten austauscht. Das ist ja eigentlich eine gute Geschichte in dem Fall. Aber mich würde trotzdem jetzt interessieren, wie genau solche Messungen denn eigentlich ablaufen.
Ja, und das durfte ich mir selbst angucken. Nach gut 20 Minuten Autofahrt sind wir dann nämlich auch angekommen auf dem kleinen Feldberg. Und das war ganz schön. Es war ja ein heißer Sommertag und da oben auf mehr als 800 Metern Höhe war es direkt, kannst du dir vorstellen, ein paar Grad kühler als in Frankfurt und sehr idyllisch.
Also das hier ist unser altes Assistentenhaus. Da haben früher tatsächlich Leute vom Deutschen Wetterdienst gesessen. Hier hat früher der Verwalter gesessen, der auch hier mit seiner Familie gewohnt hat. Und unsere Messungen sind oben auf dem Gipfel mit den Containern.
Und auf dem Gelände, da stehen ein paar kleine Häuschen, ne? Das hat er gerade erwähnt, die für andere Zwecke genutzt werden. Es gibt aber auch noch ein paar andere Einrichtungen, die da oben untergebracht sind. Die Erdbebenwarte zum Beispiel ist da auch noch.
Und hier, das ist unsere Containerburg, wo wir unsere ganzen Messungen drin haben. Und hier im untersten Container, da sitzt jetzt unser Messgerät für die F-Gase.
Da drin ist es relativ laut, wie so oft in einem Labor.
Der ist sehr angenehm temperiert, weil wir hier tatsächlich sehr konstante Bedingungen brauchen, damit das Gerät möglichst reproduzierbar messen kann. Das ist die sogenannte Medusa und das ist eben ein Messgerät, was an allen A-Gauge-Stationen in sehr ähnlicher Weise steht. Und was die Medusa macht letztendlich, ist, dass wir über eine lange Leitung, die oben außen am Container ist, aus 12 Meter über dem Boden Luft ansaugen. Die Konzentrationen sind viel zu niedrig, als dass wir sie direkt messen könnten. Deswegen frieren wir hier aus 2 Liter Luft auf so einer kleinen Probenschleife alles, was kondensierbar ist, aus.
Also die Luftproben werden analysiert. Das ist ein bisschen technisch, ins Detail gehen wir hier vielleicht nicht. Aber das heißt, die verschiedenen Substanzen werden per Gaschromatographie getrennt und anschließend dann einzeln identifiziert. Mhm. Quasi so wie so ein chemischer Fingerabdruck im Massenspektrometer. Selbst dann, wenn sie in extrem geringer Konzentration vorkommen. Damit das Ganze weltweit vergleichbar ist, kriegen die Forschenden in dem gemeinsamen Netzwerk eine Luftprobe aus Kalifornien.
Ja, witzig.
Bei der man also die Konzentration der verschiedenen Stoffe kennt. Auf dem kleinen Feldberg, als ich da im Labor stand, konnte ich so eine Lieferung sehen, ganz simpel. Eine silberne 34-Liter Gasflasche. Das ist dann der sogenannte Standard.
Eine Probe Luft.
Das ist einfach komprimierte Außenluft. Das ist nur komprimierte Außenluft. Jedem in La Jolla, bei San Diego, am Pier, von denen gesammelt wird, Luft, die dann da über den Pazifik kommt, die möglichst sauber ist, die komprimieren die mit einem Kompressor.
Und dann wird also diese Luft, die wird dann verglichen. Und wenn man das macht mit einer Probe, also mit einer Probevergleich, da kann man eben für ganz verschiedene Substanzen sagen, wie hoch oder niedrig im Vergleich deren Konzentration ist.
Ja, und vor allem, wie auffällig diese Konzentration im weltweiten Vergleich ist.
Ja.
Am Ende kann man dann für mehr als 50, er hat gesagt so 50 bis 60 verschiedene Substanzen, Treibhausgase, in Diagrammen auf dem Rechner sehen, wie sich die Emissionen entwickeln.
Ein PPT, kann man sich vorstellen, ist ungefähr so die Menge, wenn man ein Tröpfchen in 20 olympische Schwimmbäder verteilt. Ganz viele verschiedene Substanzen, die teilweise sehr, sehr niedrig konzentriert sind, aber dann wiederum sehr hohe Treibhauspotenziale haben, das heißt schon geringe Mengen davon können dann wieder eine substanzielle Einfluss auf das Klima haben.
Also ich fand das schon ziemlich beeindruckend. Winzig, winzig kleine Partikel, ein einfaches Luftgemisch in der Gasflasche als Vergleich und es geht um eine gewaltige Klimawirkung.
Jetzt hast du uns vorhin von einem Beispiel aus China erzählt. Gibt es das denn auch in Deutschland? Also gibt es da auch Verdachtsfälle und fällt das dann auch mal auf, wenn da irgendjemand schummelt und sich nicht ganz an die Regeln hält?
Ja, wenn bei einer bestimmten Windrichtung regelmäßig Erhöhungen zu sehen sind, die man sich nicht erklären kann, dann macht das die Forschenden schon hellhörig. Mhm. Das war in der Gegend des Chemiekonzerns Solvay so. Die sitzen in Bad Wimpfen im Raum Heilbronn und sind europaweit der einzige Produzent für das absolut klimaschädlichste F-Gas SF6, Schwefelhexafluorid. Das hat mehr als 24.000 Mal so viel Erderwärmungspotenzial wie CO2.
Mhm. Ehrlich gesagt noch nie von gehört. Wofür braucht man das denn?
Überrascht mich nicht. Das wird als Isoliergas in Schaltkreisen gebraucht. Das kann man also auch nicht von heute auf morgen einfach so weglassen. Aber natürlich sollte der Hersteller zusehen, dass das im Produktionsprozess nicht oder zumindest möglichst wenig in die Atmosphäre entweicht. Das ist jetzt nicht genau so ein Fall wie in China, aber das Unternehmen selbst hatte offiziell angegeben, dass rund 56 Kilo pro Jahr emittiert werden. Die Atmosphärenforscher konnten mit der Messmethode, über die wir eben gesprochen haben, im vergangenen Jahr aber ermitteln, dass in der Region nicht rund 50 Kilo emittiert wurden, sondern rund 30 Tonnen pro Jahr.
Was? Das ist ja ein Riesenunterschied, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass man damit durchkommt irgendwie.
Ja, ich habe Andreas Engel auch gefragt, ob er sich an diesen einen Moment erinnert, wo ihm und seinem Team was dämmerte, weil die Kurve einfach nach oben zeigte oder anhaltend hoch war.
Ist ja ein schleichender Prozess gewesen, nicht? Es ist nicht so, dass ich irgendwie 2 Jahre lang nicht auf die Daten geguckt habe und dann hat man irgendwann gesehen, ach du grüne Neune.
Also er sagt, wir hatten schon länger den Verdacht aus anderen Messdaten, aus der Schweiz zum Beispiel, dass da was faul ist, offenbar im Südwesten von Deutschland. Aber dann haben sie 2023 in dem globalen Messnetzwerk noch bessere Technik bekommen.
Und wir haben uns das natürlich dann angeguckt, weil wir die jetzt besseren Daten hatten und haben dann gesagt, da müssen wir jetzt mal richtig hinter die Sache hergehen. Und dann hat die Frau Meixner, meine Doktorandin, eben dann mit den Modellierern zusammen spezielle Modellläufe aufgesetzt, wo eben man probiert hat, das möglichst genau zu lokalisieren, aber auch zu quantifizieren, wo das herkommt. Und naja, dann ist man halt auf diesen Großraum Heilbronn gekommen und es gibt dann nur einen ernsthaften Kandidaten. Da ist nun mal die einzige Fabrik in Europa, die SF6 herstellt. Dann liegt es relativ nah auf der Hand.
Okay, krass. Also die hatten dann guten Erfolg mit. Was ich mich aber frage, ist, weil du das eingangs auch sagtest, das sind jetzt nicht so unendlich viele Messstationen. Reicht das denn aus? Also reicht dieses ganze Netzwerk an Messstationen aus, um wirklich einzelnen Verursachern auf der ganzen Welt auf die Schliche zu kommen? Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Also man kann es nicht immer rechtsfest dann irgendwie nachweisen. Hat man auch gehört. Er hat gesagt, da lag es eigentlich nahe, weil es nur einen in der Gegend gab. Aber es geht ja gar nicht immer unbedingt nur primär darum, irgendwen zu belangen, sondern vor allen Dingen das Problem abzustellen. Ja. Also jemanden aufzufordern, nachzurüsten in so einer Fabrik zum Beispiel. Mhm. Aber was das Netzwerk selber angeht, das Messnetzwerk, da hast du natürlich recht. 14 Stationen weltweit, das klingt so ein bisschen dürftig. Und Andreas Engel sagt genau das auch. Also er sagt, die gesamte südliche Hemisphäre ist unterrepräsentiert. Südamerika zum Beispiel. Und dann sagt er noch was.
In ganz Osteuropa haben wir gar keine Messstationen. Wir haben in Spanien keine Messstationen. In Frankreich gibt es keine Messstationen. Verglichen mit anderen Regionen weltweit hat Europa eigentlich schon ein verhältnismäßig gutes Messnetzwerk. Aber wir können natürlich nur Emissionen von da beobachten, wo auch mal die Luft zu uns hergeweht wird. Wir haben relativ selten eine Ostwindzirkulation hier. Das heißt, Luft aus Polen, aus den ganzen osteuropäischen Ländern werden wir sehr selten sehen, auch beispielsweise Norddeutschland. Deswegen wäre aus meiner Sicht, wenn man noch eine zusätzliche Messstation aufbauen könnte oder wollte, wäre es wahrscheinlich ganz sinnvoll, das irgendwo im Osten von Deutschland, vielleicht relativ nah an der polnischen Grenze, zu machen. Das würde eben dann wahrscheinlich auch Norddeutschland mit abdecken. Also wenn man zum Beispiel in Brandenburg eine Station hätte, irgendwie so in der Region, da würde man dann halt auch Luft aus Norddeutschland ja relativ häufig sehen, weil man ja doch häufig Westwindzirkulation hat. Und das kann man dann zuordnen über die Transportmodelle.
Andreas Engel sagt halt auch, wir müssen dafür sorgen, dass das richtig institutionalisiert wird, diese Messung, und zentral ausgewertet, also jetzt für Deutschland zum Beispiel auch. Im Moment wird das alles ans Umweltbundesamt gemeldet, aber die Arbeit auf dem kleinen Feldberg hängt an einem EU-Projekt. Und die Förderung läuft jetzt aus, okay, wie so oft. Ja. International kommt dann noch dazu, dass man nicht weiß, wie es mit der Beteiligung der USA unter Trump weitergeht. Davon hängt halt viel ab. Das Messnetzwerk ist sozusagen bei der NASA aufgehängt. Und eins sehen die Forschenden jedenfalls ganz deutlich. Diese Emissionsverifikation, wie er das offiziell nennt, die ist halt total wichtig.
Emissionsverifikation, was genau ist damit gemeint?
Ja, das heißt halt, dass man im echten Leben nachmisst, ob auf dem Papier gemeldete Daten so tatsächlich hinkommen.
Also Kontrolle quasi.
Genau. Kontrolle in der Realität. Auch, weil F-Gase zum Beispiel auch als Zwischenprodukte in der Industrie anfallen, bei der Herstellung von Teflon oder PVC zum Beispiel. Und manche Ergebnisse machen die Diskrepanz zwischen theoretisch beschlossenem Klimaschutz und praktischer Umsetzung halt ganz deutlich.
Es gibt da einige Substanzen, wo eben die aus der Atmosphäre abgeleiteten Emissionen und die Emissionen, die aus der Berichterstattung an die UN kommen, überhaupt nicht zusammenpassen. Also HFC 23 ist ein Beispiel, ist ein fluorierter Kohlenwasserstoff, wo die Emissionen, die wir aus den Beobachtungen ableiten, ein Faktor 10 fast höher sind als das, was berichtet ist.
Ja, jetzt hast du schon angedeutet mehrmals, dass der Ausstieg aus den F-Gasen, dass das im Grunde genommen eine beschlossene Sache ist. Aber die haben ja eine bestimmte Funktion, man braucht die für allerlei Sachen, zum Kühlen zum Beispiel. Was sind denn dann eigentlich die Alternativen?
Also man muss eins ein bisschen genauer machen, sogar noch Ausstieg aus den klimaschädlichsten F-Gasen, aus dieser Gruppe. Denn erstmal ist es so, dass es ganz unterschiedliche F-Gase gibt, haben wir am Anfang ja schon besprochen, die längst nicht alle so eine große Klimawirkung haben. Insofern hat man schon an vielen Stellen Möglichkeiten, auf in dieser Hinsicht sozusagen harmlosere Alternativen, auch F-Gase, umzusteigen. Langfristig ist aber trotzdem ein Ziel, möglichst viel natürliche Kältemittel zu verwenden. Also keine F-Gase. Propan, Isobutan, CO2 und Ammoniak zum Beispiel. Mhm. Aber es kommt ganz auf den Anwendungsbereich an, wie gut welches Kühlmittel funktioniert. Also zum Beispiel auf die Größe der Anlage und auf die Belüftung und auf einiges andere noch.
Und wenn man jetzt in die Praxis guckt, wie gut funktioniert denn das schon? Also wie viele Systeme sind denn eigentlich schon umgestellt und wo wird das ganz normal ersetzt durch die Alternativen, die du genannt hast?
Das Problem ist, es gibt keine genauen Zahlen dazu, aber es gibt Schätzungen. Der Verband Deutscher Kälte-Klimafachbetriebe zum Beispiel, den habe ich dazu angefragt, der sagt, so in 80-90% aller Anwendungsfälle, also Klimaanlagen, Kühlgeräte, auch Wärmepumpen, ist es grundsätzlich kein Problem, langfristig umzusteigen auf natürliche Kältemittel. Aber man geht davon aus, dass Stand jetzt klassische Kühlschränke eigentlich das Einzige sind, was schon komplett umgestellt ist. Also neue Kühlschränke werden im Prinzip fast nur noch mit Isobutan betrieben zum Beispiel. Bei größeren Kühlanlagen, also sowohl zentrale Klimaanlagen als auch große Kühlgeräte in Supermärkten, da wo dein Gefriergut drin liegt und so, da sieht das schon ein bisschen anders aus. Die haben oft lange Laufzeiten, diese Geräte. Das ist dann also schon auch eine Investitionsfrage für die jeweiligen Unternehmen. Bei Wärmepumpen wiederum geht der Fachverband davon aus, dass Propan mittlerweile mehr als die Hälfte ausmacht. Das kann man so ein bisschen anhand der Förderanträge nachvollziehen, die gestellt wurden. Und grundsätzlich kann man auch sagen, Propan ist schon was, das für Kühlanlagen, Klimaanlagen, Wärmepumpen überall erstmal grundsätzlich funktioniert.
Ja gut, Propan, das kenne ich ehrlich gesagt hauptsächlich vom Kochen.
Genau, du meinst als Flüssiggas aus der Flasche zum Beispiel für den alten Gasherd oder beim Camping oder so. Da sprichst du allerdings direkt eine Eigenschaft an, die bei Propan als Kühlmittel unter Umständen auch ein Problem darstellen kann, beziehungsweise eine Schwierigkeit. Propan ist halt brennbar.
Ja, klar.
Das ist ein hochentzündliches Gas, so wie Isobutan auch. Das wiederum ist bei F-Gasen nicht so, die sind nicht brennbar. Deshalb muss man bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllen, wenn man Propan einsetzt. Denn falls ein brennbares Gas aus einer Anlage austritt, dann ist immer die Frage, ob in dem entsprechenden Raum die Explosionsgrenze erreicht wird.
Okay, ja klar, das ist gefährlich, weil es geht um Brandgefahr.
Genau. Stell dir mal eine Leckage vor. Wenn das Propan-Luftgemisch eine bestimmte Konzentration erreicht hat in einem Raum, kann es sich an einer Zündquelle entzünden. Bei unterirdischen Klimaanlagen, Technik, Serverräume, sowas, da geht das darum nicht so gut. Was den Hausgebrauch angeht, sagt Peter Hanisch vom Hessischen Umweltministerium aber, das ist eigentlich nur ab einer bestimmten Größe der Anlage relevant und ein Problem.
Bei einem Kühlschrank, wo, ich weiß nicht, 100 Gramm Isobutan oder sowas drin sind, die sich dann auch in einer kleinen Vorratskammer oder sowas anreichern könnte, ne, wenn das austritt, das ist kein Problem. Da bleibt man unterhalb dieser unteren Explosionsgrenze und dann kann eigentlich gar nichts passieren, selbst bei einem Kurzschluss oder was auch immer. Wenn man jetzt eine Klimaanlage hat, wo ja mehrere hundert Gramm Propan drin sind oder sogar noch größere Mengen und man hat halt einen Raum, wo diese Kältemittelleitung durchläuft oder wo eben dann die Inneneinheit von dem Klimagerät steht. Und dieser Raum ist klein. Und man geht dann davon aus, dass die gesamte Kältemittelmenge in diesem Raum austritt. Dann kann es halt sein, dass man oberhalb der Explosionsgrenze ist. Und dann ist es natürlich auch ein sicherheitstechnisches Problem, was man irgendwie verhindern muss.
Okay, also Explosionsgefahr, das heißt, wenn ich jetzt an Autos denke, auch nicht so die ideale Kombination, nehme ich an, oder?
Autoklimaanlage, ne? Ja. Wenn ein Leck im Motorraum ist. Das klingt so, das wird aber noch diskutiert. Das ist wohl nicht unlösbar. Also sowohl von Industrievertretern als auch von Forschenden und von den beiden Beamten habe ich gehört, dass es da in Deutschland eigentlich ein extremes Sicherheitsbedürfnis gibt.
Also es gibt da auch Studienlagen, ne, dass Kfz-Klimaanlagen, die mit Propan laufen, keine sicherheitsproblematischen Auswirkungen zur Folge haben. Also es kommt da nicht zu irgendwelchen Verpuffungen oder auch im Unfallfall zu irgendwie erhöhtem Schadpotenzial. Da ist einfach dann die Tankfüllung das viel größere Problem sozusagen.
Okay, also es klingt jetzt eigentlich gar nicht mal so gefährlich, im Gegenteil. Er sagt ja, eigentlich ist es gut untersucht, aber gut, es ist Deutschland und wir wissen alle, wenn man was in Sachen Auto ändern will in Deutschland, dann ist das alles andere als einfach.
Ja, und man muss ja auch in aller Güte sozusagen sagen, natürlich ist es gerade bei Autos ein großer Vorteil, wenn alle mit der gleichen Klimatechnik funktionieren, wegen Ersatzteilen und Wartung und so. Das macht dann halt kein Hersteller so ohne weiteres insgesamt auf ein anderes Kältemittel umzusteigen. Aber bei VW zum Beispiel gibt es Entwicklungen für E-Autos, die auf CO2 wiederum als Kältemittel setzen. Das ist aber noch kein Standard. Deshalb, um mal auf unser Eingangsbeispiel zurückzukommen, wird auch die Klimaanlage in eurem Auto vermutlich mit einem F-Gas befüllt sein. Allerdings, bei Pkw-Klimaanlagen ist es so, dass man für Neuwagen längst auf F-Gase umgestiegen ist, die eine sehr geringe Klimawirkung haben. Sogenannte HFOs, Hydrofluorolefine.
Du sagst, die sind fürs Klima nicht so das Problem, also ist das ja da ganz gut gelöst, oder? Also den Bereich kann man doch dann einfach so lassen, wenn das so unproblematisch ist.
Ja, nein. Hier kommt nämlich die Gesundheitsgefahr ins Spiel, auf die du auch schon die ganze Zeit gewartet hast, glaube ich.
Ah ja. Okay, also Gesundheitsgefahr durch F-Gase. Wir waren gerade bei den Autoklimaanlagen. Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Da kommen die Gase irgendwie in den Innenraum und das ist dann wiederum schlecht
für mich. Nein, zum Glück gar nicht. Okay. Also wir sprechen nicht von Dämpfen oder irgend sowas. Ja. Zum Glück nicht. Es ist nämlich keine unmittelbare Gesundheitsgefahr. Dafür aber leider eine, die man nicht mehr so gut rückgängig machen kann. HFOs sind sogenannte ungesättigte Substanzen. Die werden sehr schnell in der Atmosphäre abgebaut. Deshalb nicht so klimaschädlich. Aber sie selbst haben ein Abbauprodukt, das uns nicht egal sein sollte. Trifluoressigsäure, kurz TFA. Und das ist im Prinzip eine sogenannte Ewigkeitschemikalie. Die ist wasserlöslich.
Ah ja, Ewigkeitschemikalie gleich PFAS, nehme ich an.
Ja, sowas. Auch wenn das regulatorisch nicht immer genauso genannt wird, aber so können wir uns das vorstellen.
Und dieses TFA kann dann durch Regen ausgewaschen werden und wird so von der Atmosphäre in Gewässer zum Beispiel oder in Böden transportiert.
Jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ein Alltagsrisiko aktuell besteht dadurch bei uns wohl, Stand jetzt noch nicht. So hat es das Bundesinstitut für Risikobewertung auch eingeschätzt. Dafür bedürfte es wohl deutlich höherer Konzentrationen in der Umwelt. Und der Frankfurter Wissenschaftler Andreas Engel sagt das auch.
Vermutlich sind die aktuell vorhandenen Konzentrationen gesundheitlich wahrscheinlich unbedenklich, aber es ist einfach eine Frage der Vorsorge, zu sagen, etwas Langlebiges in die Umwelt freizusetzen, von dem wir wissen, es wird eigentlich gar nicht abgebaut, ist einfach generell keine gute Idee.
Denn Stichwort langlebig, also die Bezeichnung Ewigkeitschemikalien erfasst das ja ganz gut. Diese Substanz kann sich in der Umwelt anreichern. Die verschwindet da nicht einfach innerhalb der nächsten Jahrzehnte oder Jahrhunderte wieder. Und wenn wir einer stetig steigenden Menge von Trifluoressigsäure, TFA, ausgesetzt sind, zum Beispiel übers Trinkwasser, weil immer mehr davon in die Umwelt gerät, dann kann das langfristig doch erhebliche Gesundheitsrisiken mit sich bringen.
Aber gibt es denn irgendwelche Versuche dazu, was eigentlich passieren würde, wenn man jetzt mit höheren Konzentrationen TFA in irgendeiner Form in Kontakt käme?
Also es gibt Daten aus Tierstudien, die den Verdacht nahelegen, dass TFA die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und ungeborene Kinder, also in dem Fall Tierkinder, schädigen kann. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit nennt auch insbesondere Wirkungen auf Schilddrüsenhormone. Da gibt es noch viel Unsicherheit, aber eben in beide Richtungen. Also es ist einfach ein gewaltiges Risiko.
Okay, also wir haben extra F-Gase gesucht, die fürs Klima nicht mehr ganz so schädlich sind, was ja eine Verbesserung ist aus Klimasicht. Aber wir haben uns ein neues Problem eingefangen, nämlich das mit den Ewigkeitschemikalien. Also wir haben eine Alternative gefunden, die leider in der Umwelt persistent ist, also unendlich lange kann man fast sagen, in der Umwelt ist. Man könnte so ein bisschen sagen, egal wie man es macht, macht man es falsch.
Gewissermaßen schon, auch wenn die Sache mit der geringeren Klimawirkung wirklich erstmal auch ein Vorteil ist. Aber solange es keine echten Alternativen, zum Beispiel für Autoklimaanlagen gibt, wird es wahrscheinlich noch länger bei den HFO bleiben, die sich zu TFA abbauen können und dann ins Trinkwasser geraten.
Viele Abkürzungen. Ja, aber du hast gesagt, eigentlich ist ja der Ausstieg aus den F-Gasen längst eine beschlossene Sache.
Stimmt, aber es ist halt trotzdem kein vollständiger Ausstieg. Das bezieht sich im Prinzip auf F-Gase mit hohem Treibhauspotenzial. Diese HFOs, die in Autoklimaanlagen halt genutzt werden, die haben eben eine sehr niedrige Klimawirkung und stehen deshalb als Stoff nicht primär im Fokus der F-Gase-Verordnung. Das Problem Ewigkeitschemikalie ist mit dieser F-Gase-Verordnung gar nicht erfasst.
Oh.
Und dann kommt noch was dazu. Die Regulierung ist zwar auch im Prinzip so geschrieben, dass sie niemandem zu sehr wehtun sollte. Es ist eine Stufenregelung. Deshalb sind auch alle mit an Bord. Die Industrie zieht damit. Es gibt keinen großen Streit darüber.
Aber?
Aber das Problem ist, keine Regulierung der Welt funktioniert, wenn sie nicht vernünftig kontrolliert wird. Und es ist wie bei den Drogen. Wo was verboten wird, da entsteht ein Schwarzmarkt.
Ja.
Womit wir wieder bei unseren beiden unbeugsamen Ministerialbeamten aus Hessen angekommen wären. Die wollen nämlich mit aller Kraft dafür sorgen, dass die Regulierung auch wirklich was bringt.
Okay, da müssen wir uns wahrscheinlich mal ganz kurz auch die rechtliche Seite angucken. Was genau soll denn jetzt wann verboten werden?
Also, für Europa gilt die europäische F-Gase-Verordnung, die habe ich ja eben schon einmal erwähnt. Die ist vor nicht ganz 12 Jahren in Kraft getreten und wurde zuletzt 2024 nochmal aktualisiert sozusagen. Das Ziel ist, in den nächsten Jahrzehnten sollen die besonders klimaschädlichen F-Gase, die HFKWs, schrittweise vom Markt genommen werden. Das gilt für neue Geräte, aber es gibt auch Quoten für einzelne F-Gase, die immer weiter verringert werden sollen. Die Ziellinie ist im Prinzip das Jahr 2050.
Ja, das klingt besonnen und eigentlich auch total vernünftig, das Vorgehen.
Und Forschende wie Andreas Engel und Joachim Curtius sagen das auch genau so. Also insgesamt betrachtet geht das total in die richtige Richtung. Aber jetzt hör mal, was Peter Hanisch vom Hessischen Umweltministerium dazu sagt.
Also die Theorie dahinter, die passt, ne? Aber in der Praxis haben wir halt mit dem illegalen Handel ein Phänomen, was das komplett konterkariert und wo wir auch davon ausgehen müssen, dass es eben in der Praxis eben diese Reduktion gar nicht gibt. Angefangen mit der Erkenntnis, dass kurz vor Inkrafttreten der F-Gase-Verordnung massenweise F-Gase auf Halde gekauft worden sind oder importiert worden sind, bis halt eben hin zu den Strukturen, die wir jetzt kennen, ne? Internationale Netzwerke, die ja über sehr ausgefeilte, clevere Schmuggelrouten F-Gase nach Europa bringen und die hier sozusagen waschen, ne? Also wie bei der Geldwäsche, es ist im Prinzip genau das Gleiche, dann die F-Gase in den in Anführungsstrichen legalen Markt einschleusen. Das führt eben dazu, dass dieser ja sehr relevante Anteil der F-Gase am Klimawandel sich nicht reduzieren wird.
Moment mal, also er sagt, dieser relevante Anteil am Klimawandel, der wird sich nicht reduzieren. Das heißt, es funktioniert im Grunde genommen gar nicht. Warum? Weil es so einen hohen Anteil am illegalen Markt gibt?
Es ist ja so, wo ein Produkt verknappt wird, da steigen in der freien Marktwirtschaft meistens die Preise.
Ja, genau. Normaler Mechanismus, wenn eben der Bedarf da ist.
Ja. Und der ist natürlich auch deshalb da, weil ja noch viele Geräte mit F-Gase betrieben werden.
Ja, die alten Geräte, ne?
Genau. Und manche auch mit F-Gasen, die jetzt schrittweise reduziert werden sollen. Also ältere Autos zum Beispiel, bei denen auch noch klimaschädliche F-Gase reingehen. Nicht diese HFOs. Also es ist so, die Firmen, die F-Gase vertreiben, zum Beispiel um eine Autoklimaanlage nachzufüllen, weil da immer wieder Kühlmittel austritt, die haben durch die F-Gas-Verordnung Quoten bekommen. Also sie dürfen nur mit einer bestimmten Menge F-Gas handeln. Mhm. So wollen die Behörden den Daumen drauf haben, wie viel so im Umlauf ist. Aber es gibt Schätzungen, nach denen deutlich mehr F-Gase auf dem Markt sind, als in diesen Quoten abgebildet werden. Der Jurist Jens-Martin König aus dem hessischen Umweltministerium zum Beispiel, der nennt da ziemlich krasse Zahlen, finde ich.
Ich glaube, ein Drittel ist schon eher die untere Grenze. Inzwischen gibt es international Polizeibehörden, also europäische Polizeibehörden, die Niederlande kann man nennen zum Beispiel, die sind schon vor 2 Jahren von 42% Anteil ausgegangen, also 42% des in Europa gehandelten F-Gases käme demnach aus illegalen Quellen. Jetzt sind wir ja schon 2 Jahre weiter. Der Markt boomt ganz offensichtlich. Und wenn wir mit der Branche sprechen, dann hören wir eigentlich eher schon, dass die Hälfte des europäischen Kältemittelmarktes vermutlich aus illegalen Quellen gespeist ist. Und das macht natürlich den Markt dysfunktional und macht vor allen Dingen auch das europäische F-Gase-Recht, das europäische Klimaschutzrecht dysfunktional.
Ja, das ist echt erschütternd, weil man denkt jetzt so, okay, Erfolgsgeschichte, irgendwie ist alles auf einem guten Weg. Es gibt wirklich vernünftige Regulierungen, wo auch die Wirtschaft genug Zeit hat, sich darauf einzustellen, die Verbraucher genug Zeit haben. Aber dann gibt es diesen illegalen Handel, der eigentlich alles kaputt macht. Mhm. Wie genau funktioniert denn so ein Handel eigentlich?
Das kann auch Jens-Martin König nochmal ganz schön erzählen.
Wir wissen auch, dass hier in Frankfurt, wo sich jetzt unsere Ermittlungen in den letzten Jahren konzentriert haben, zum Beispiel so Kfz-Werkstätten gezielt angerufen werden. Also die können ja auch nichts dazu. Ich will jetzt nicht die Kfz-Werkstatt kriminalisieren. Die werden angerufen und gefragt, ja, braucht ihr was? Wir können günstig liefern, wir sind morgen schon da. Was darf es denn sein? Und das sind offensichtlich nicht die Firmen, die über eine Quote nach der F-Gase-Verordnung verfügen.
Das finde ich schon ziemlich verblüffend, wie unverblümt da gehandelt wird.
Vertreter, ne? Vertreter für verbotene Gase.
Ja. Das sagt übrigens auch nicht nur Jens-Martin König. Es gibt dazu auch eine Recherche, die KollegInnen von dem Investigativteam Paper Trail Media im Spiegel veröffentlicht haben. Die haben einfach bei eBay geguckt, was für Angebote es so gibt und sind zum Schein auf Handelsdeals eingegangen. Und da zeigte sich, dass ziemlich offen und dreist F-Gase in verdächtigen Mengen angeboten werden, in verbotenen Einwegbehältern, aber auch bestimmte F-Gase, die längst nicht mehr zugelassen sind, die man aber immer noch in alte Autos reinfüllen kann.
Okay, und dafür geht man dann einfach zu eBay und da kann man die dann ohne weiteres kaufen. Super.
Ja.
Und wo wiederum kommen denn dann die Gase her, die bei eBay vertrieben werden?
Also zuletzt hat sich das ein bisschen verschoben, muss man dazu sagen. Weniger eBay, mehr Alibaba, die Plattform. Aber in allen Fällen kommen die F-Gase offenbar aus China und zwar größtenteils über Osteuropa. Das klingt jetzt erstmal so nach klassischer Wirtschaftskrimi-Räuberpistole, aber so berichten es der zuständige Staatsanwalt und die Polizei. Und vertrieben werden die Kühlmittel von Händlern, die im Netz ganz unscheinbar und laienhaft daherkommen, aber offenbar in höchstem Maße organisiert sind.
Okay, aber trotzdem, wenn die aus China kommen oder Osteuropa, also nicht europäisches Ausland, dann müssen die doch eigentlich beim Zoll landen, verstehe ich nicht.
Naja, das wird geschmuggelt. Okay. Oft, indem man einfach was falsch deklariert in den Zollpapieren. Oder man tut so, als wäre das ein Transit, also als würden die Gasflaschen nur durch Europa durchtransportiert und sollten eigentlich ganz woanders hin. Und die Wiederausfuhr findet dann insgeheim gar nicht statt und so werden die Kontrollen umgangen.
Im Grunde genommen muss sich der illegale Handel auch die Mühe gar nicht machen, ins Darknet zu gehen, weil ja kein Kontrolldruck besteht. Also eigentlich diese recht offenen Angebote auf irgendwelchen Plattformen, die jeder einsehen kann, haben eben auch damit zu tun, dass der Staat nicht guckt. Und das bei Gewinnspannen wie im Drogenhandel.
Ja, genau. Also tatsächlich muss ich auch die ganze Zeit an den Drogenhandel denken. Und ich sehe auch schon den nächsten Blockbuster, der F-Gas-Baron.
Ja, ist durchaus ein reales Szenario. Was die beiden Beamten Jens-Martin König und Peter Hanisch mit ihrer Beharrlichkeit tatsächlich erreicht haben, ist, dass sie in Hessen auf Behördenebene ein extra Kompetenzteam gründen konnten, das sich mit Klimagasen beschäftigt. Außerdem haben die beiden so lange genervt, sage ich jetzt mal, bis sie eine eigene Schwerpunktstaatsanwaltschaft für das Thema bekommen haben. Das ist wirklich selten. Und mittlerweile gibt es darüber hinaus auch noch eine permanente Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium in Frankfurt.
Okay, also in Hessen, in Frankfurt, eben weil da 2 engagierte Ministerialbeamte sind, da passiert viel. Aber wie ist denn das in anderen Bundesländern? Da müsste das doch genauso verfolgt werden.
Ja, und genau das ist auch das Problem. In der Form ist das bundesweit einzigartig. Deshalb fordern die beiden auch, dass es endlich eine zentrale Stelle für ganz Deutschland geben sollte, mit entsprechend geschulten Mitarbeitern. Denn Peter Hanisch sagt auch, das ist fachlich einfach sehr komplex.
Man muss sich mit Kältemaschinen auseinandersetzen, Kältemitteln, dann auch noch mit Chemikalien, ne, also fluorierten Treibhausgasen, F-Gasen, die komische Abkürzungen haben und so weiter. Also es ist ein fachlich und naturwissenschaftlich sehr komplexes Thema. Und dann ist es rechtlich auch äußerst komplex. Ne? Also man muss, wenn man wissen möchte, ist eine bestimmte Handlung eine Straftat in Deutschland, ja oder nein, muss man in drei verschiedenen Gesetzestexten nachlesen und die alle so nebeneinander legen sozusagen, dann noch richtig interpretieren und dann weiß man, ob eine Handlung jetzt strafbar ist oder nicht. Also es ist auch juristisch nicht so, dass auch Fachleute das ohne weiteres ja immer gut beantworten oder damit arbeiten können.
Also juristisch schon tricky. Mhm. Und dann gibt es nach wie vor auch noch viele Baustellen bei der Arbeit der Strafverfolgung dann auch. Also Ermittlerbefugnisse, aber auch rechtliche Voraussetzungen.
Okay, und woran hapert es da genau?
Also das eine ist, Ermittler müssen im Prinzip immer nachweisen, dass der illegale Handel mit F-Gasen gewerbsmäßig begangen wird. Also dass das Gewerbe praktisch darin besteht, Straftaten zu begehen. Okay. Und gleichzeitig muss es organisiert sein. Oder wie Jens-Martin König das plastisch formuliert, nachweisen, hier war eine Bande am Werk. Beides gleichzeitig nachzuweisen, ist in der Praxis aber gar nicht so einfach. Das ist eine hohe Hürde. Und dann kommt noch dazu, was ich sehr einleuchtend finde, das Strafmaß.
Wenn wir, und das ist im F-Gase-Strafrecht Stand heute noch der Fall, über Delikte reden, bei denen im Höchstmaß eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren droht, dann hat das die gleiche Priorität wie eine öffentliche Beleidigung. Die passiert im Internet praktisch sekündlich. Das ist ganz klar, dass die Staatsanwaltschaften das nicht alles verfolgen und aufgreifen können. Wie sollten sie? Das wirft dann aber auch die Frage auf, wieso sollen sich dann um Umweltstraftaten kümmern, die mit dem gleichen Strafmaß bedroht sind? So wichtig kann das dann ja eigentlich nicht sein.
Gibt ein ganz schönes Bild dazu. Erweitertes Fernsehverbot nennen manche solche niedrigen Haftstrafen. Jens-Martin König und Peter Hanisch jedenfalls meinen, es geht gar nicht um die abschreckende Wirkung, sondern darum, dass es sich halt für die Ermittler oft gar nicht lohnt, da anzufangen überhaupt, wenn die Strafen am Ende so gering sind.
Wir wissen schon, dass allein das Strafmaß keine abschreckende Wirkung hat, sondern die Strafverfolgung, die ist die abschreckende Wirkung. Wenn ich Delikte habe, die aufgeklärt werden, die zu Ende ermittelt werden, wo es Verurteilungen gibt, wo es finanzielle Einbußen gibt bei den verurteilten Personen. Das hat dann einen präventiven Charakter. Aber im Moment im Bereich illegaler F-Gasehandel ist gerade das Gegenteil der Fall. Die Aufklärungsquote ist quasi nicht vorhanden. Also es gibt kaum Delikte, die überhaupt zur Anklage gebracht werden. Da, wo es ja Nachweise gibt oder wo auch meinetwegen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren dann bemüht wird, weil das Strafverfahren nicht gelingt. Da sind die Strafen so lächerlich gering, dass der Gewinn bei weitem größer ist als die Strafe. Also es würde sich trotzdem lohnen, trotzdem, dass man erwischt worden ist, lohnt es sich, illegal mit F-Gasen zu handeln. Und das ist natürlich gerade im Gegenteil ein Anreiz für Kriminelle und für kriminelle Strukturen im Besonderen, da sich verstärkt zu betätigen.
Also das Strafmaß könnte sich auch nach der Menge richten, mit der gehandelt wird, ähnlich wie im Betäubungsmittelrecht. Teilweise wird sich das wohl auch ändern müssen, weil das europäische Recht das vorgibt. Und für ihre Initiative, also verschiedene Gesetzgebungsvorschläge, haben die beiden im Bundesrat im vergangenen Jahr schon mal Unterstützung bekommen. Also ein paar Verbesserungen für die Kontrollmöglichkeiten der F-Gas-Verordnung. Aber erstmal ist jetzt wieder der Bundestag am Zug. Mhm. Beim Gesetz zur Umsetzung der Umweltstrafrechtslinie, genauer gesagt. Und das Nadelöhr bleibt natürlich dann auch immer noch die Frage, kriegen die Ermittler genug Ressourcen, also Personal und Kompetenzen, und sind die auch alle entsprechend für das Thema geschult?
Ja, genau. Also die gesetzgeberische Seite ist ja die eine Seite. Das andere ist ja die Kontrolle. Wie kann man die verbessern? Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter mit der atmosphärischen Überwachung der F-Gase, also der Arbeit mit der Messstation zum Beispiel auf dem kleinen Feldberg im Taunus?
Genau, das ist unsere andere große Baustelle. Ne? Mhm. Der Atmosphärenforscher Andreas Engel ist schon besorgt, das konnte ich raushören. Er selbst wird in 5 Jahren pensioniert und momentan hängt halt noch viel an seiner Initiative. Aber eigentlich sagt er, muss eben diese praktische Kontrolle der theoretisch gemeldeten Emissionen staatlich fest verankert werden, unabhängig von projektbezogenen Fördergeldern beim Umweltbundesamt zum Beispiel. Die haben zwar auch eine eigene Station auf der Zugspitze, aber da kann man mehr so globale Hintergrundmessungen machen, sagt er, weil die Luft da viel zu sauber ist, um den F-Gasausstoß in Deutschland genauer zu überwachen.
Ich bekomme immer wieder von ganz vielen Seiten die Rückmeldung, dass diese Messungen sehr wichtig sind. Also zum Beispiel von den Behörden in Baden-Württemberg, vom Umweltbundesamt, die auch wissen wollen, können wir die berichteten Emissionen für die F-Gase beispielsweise, können wir die über Atmosphärenmessungen verifizieren. Aber es ist wie so häufig, viele möchten es gerne haben, aber letztendlich muss irgendjemand auch dafür bezahlen, irgendwie das Personal und die laufenden Kosten. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass sich da eine Möglichkeit und eine Lösung finden wird.
Wahnsinn, was für ein dickes Brett, aber auch total interessant das Thema und vor allem auch deswegen interessant, weil da ja so wenig drüber bekannt ist in der Öffentlichkeit. Also was bei mir vor allem hängen geblieben ist, ist, es ist total super und alleine schon bemerkenswert, wenn man sich international einigen kann, dass man Sachen ändern will und dafür die entsprechenden gesetzgeberischen Voraussetzungen hat. Aber man muss eben auch den zweiten Schritt gehen. Also man muss eben auch dafür sorgen, dass Kontrolle und Strafverfolgung im gleichen Maße mitgedacht werden und umgesetzt werden. Wie ist denn dein Fazit nach der ganzen Recherche?
Also ich war schon überrascht, wie viel kriminelles Handeln beim Thema Klima so ausmachen kann. Und wie schwierig es ist, dagegen vorzugehen. Genau das, was du auch gesagt hast. Da hängt übrigens auch noch eine total interessante Metadiskussion dran, die jetzt hier gar nicht mehr reingepasst hat. Ich habe in Frankfurt nämlich auch länger mit zwei Rechtswissenschaftlern gesprochen, die zu dem Begriff organisierte Klimakriminalität forschen. Christoph Burchardt und Finn Lauritz Schmidt. In ihrer Forschung geht es um den Wert des Klimas als Rechtsgut und wie man dem eigentlich gerecht werden kann. Zum Beispiel mit der Frage, inwiefern man den Schaden viel mehr in den Fokus nehmen sollte, nicht allein die konkrete Straftat nach dem Gesetz.
Ja, super aktuell. Ne? Wir sehen das ja jetzt bei allen Diskussionen rund ums Klima und Umweltauswirkungen, dass die viel zu billig sind, in Anführungsstrichen, dass die einfach gar nicht so auftauchen in keiner Rechnung.
Genau. Und das muss aber ganz grundsätzlich in ganz verschiedenen Disziplinen diskutiert werden. Ja. Die beiden setzen sich auch dafür ein, dass Juristen dafür mehr mit anderen Disziplinen zusammenarbeiten sollten, also mit Modellierung. Mit Klimaforscherinnen zum Beispiel, um Schäden am Klima konkreter einbeziehen zu können. Und sie gucken auch darauf, dass da legale und illegale Strukturen und Akteure oft miteinander interagieren, wenn das Klima geschädigt wird. Also konkretes Beispiel, hätte man den Dieselskandal nicht auch anders verhandeln können oder müssen, sodass gar nicht der Betrug am Kunden im Fokus steht, sondern der Schaden an der Umwelt?
Ja klar, interessante Perspektive, ja.
Die beiden Juristen sind gewissermaßen Vorreiter bei dem Thema. Die haben auch wichtige Voraussetzungen für diese Bundesratsinitiative geschaffen. Und die nutzen eben in ihrer Forschung den Begriff organisierte Klimakriminalität. Und ganz konkret, weil du nach meinem Fazit gefragt hast, was das Thema F-Gase angeht, da ging es mir wie dir. Ich habe irre viel Neues gelernt. Was ich ungewöhnlich finde, wenn man über Klima berichtet, dann ist das ja oft eine ziemlich frustrierende Angelegenheit. Ja. Auch für uns Journalistinnen, weil politisch so viel schief läuft und an vielen Stellen das Kind längst in den Brunnen gefallen ist. Da ist es dann oft echt schwer, in so einer Berichterstattung konstruktiv zu sein. Und das ist bei diesem Thema eigentlich ganz anders. Das sehen auch die Forschenden und Beamten so. Die Klimaforscher genauso wie Jens-Martin König und Peter Hanisch aus dem Ministerium.
Es geht um eine ganz niedrig hängende Frucht des Klimaschutzes. Das ist nicht schwer, die zu ernten. Man muss es nur einfach tun. Das Recht ist da, es ist eine Branche da, die mitgeht. Es gibt Alternativen, die sind verfügbar, die sind nicht teuer. Es ist alles technisch möglich. Wir müssen nur dem illegalen Handel sozusagen das Handwerk legen. Das nur allerdings jetzt in Anführungszeichen. Das ist keine kleine Aufgabe.
Wenn wir es aber schaffen, diese wirtschaftliche Kraft in Transformation umzulenken, ne, also in neue Technologien, dann ist auch Europa wieder Vorreiter bei diesen neuen Technologien. Und das funktioniert ja auch nachweislich, ne, zum Beispiel bei der Propan-Wärmepumpe. Ne, da ist einfach eine, ja, gerade in Deutschland ganz wesentlich vorangebrachte Technologie längst der Standard.
Ja, es gibt sie. Es gibt diese Entwicklung Richtung einer Verbesserung auf jeden Fall. Und noch eine letzte Frage, was kann man denn selber machen eigentlich?
Naja, das eine ist vielleicht das Thema überhaupt mal bekannt zu machen, anderen davon erzählen.
Machen wir gerade.
Genau. Aber was jeder tun kann, der zum Beispiel in diesem Sommer darüber nachgedacht hat, eine Klimaanlage anzuschaffen oder unabhängig von der Hitzedebatte eine Wärmepumpe, nachfragen und im Zweifel schauen, ob man gleich auf ein Gerät mit natürlichen Kältemitteln setzen kann, also mit Propan zum Beispiel. Da wird sich absehbar vielleicht auch bei diesen kleinen Monosplit-Anlagen einiges tun, also wo ein Gerät draußen hängt und eins im Zimmer selbst. Mhm. Und noch eine Kleinigkeit aus der Rubrik Partywissen sozusagen, ganz konkret, was die Gesundheitsgefahr durch die Ewigkeitschemikalie TFA angeht, da habe ich auch ein kleines Detail gelernt. Sehr alte Matratzen sollte man definitiv nicht einfach an die Straße stellen. Also wenn man das Haus von Oma ausräumt oder so, sieht man immer mal wieder, ja, so alte Matratzen rumstehen, sperrmüllhaft. Denn die könnten mit F-Gasen aufgeschäumt worden sein. Und wenn es dann da drauf regnet, dann kann man wieder das Problem mit der Trifluoressigsäure TFA haben, die ins Grundwasser geraten
okay.
kann.
Also das heißt, lieber auf den Recyclinghof bringen und fachgerecht entsorgen soll man ja sowieso machen.
Genau.
Zum Schluss noch eine richtig gute Nachricht aus der Welt der Forschung, die so ein bisschen zu unserem heutigen Thema fasst. Es geht nämlich auch um Umwelt und um Klimaschutz. Einem Team der University of California in Los Angeles, gemeinsam mit südkoreanischen Forscherinnen, ist es gelungen, ein neues Verfahren zu entwickeln, das gemischten, unsortierten Plastikmüll direkt in sauberen Wasserstoff verwandelt. In einem Reaktor findet das Ganze statt.
Also zwei Fliegen mit einer Klappe.
Ja, genau. Und das Besondere in dem Fall ist, dass der Schritt der Sortierung, also der Plastiksortierung, der das Ganze ja im Moment noch sehr aufwendig macht, also Kunststoffrecycling aufwendig macht, der würde wegfallen.
Oh, das wäre natürlich richtig gut. Wir haben ja noch keine richtig große Recyclingquote bei Plastik, trotz gelbem Sack und allerlei Containern. Hast du da die aktuelle Zahl für Deutschland?
Ja, also ich habe die nochmal nachgeguckt und habe gesehen, die liegt irgendwie so zwischen 50% und 70%, je nachdem, welchen Kunststoff man sich so anguckt und ob man jetzt den gelben Sack betrachtet oder sozusagen über alle Recyclingprozesse hinwegschaut. Also wir sind weltweit da schon ganz gut dabei, aber in Sachen Recycling ist das ein total spannendes Verfahren.
Und dann entsteht dabei Wasserstoff.
Ja, genau. Der ist auch sehr rein, das habe ich gelesen. Und das CO2, das eben bei dem Verfahren auch anfällt, das entweicht nicht in die Atmosphäre, sondern das wird als festes Mineral gebunden. Also in dem Fall ist es sogar auch gut fürs Klima. Das ist zwar noch kein Verfahren, was jetzt irgendwie industriell angewendet werden kann, aber im Labor klappt das schon richtig gut. Und mit kleineren Plastikmengen ist es wohl auch sehr erfolgreich bereits. Also vielversprechend. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Danke fürs Dabeisein und danke auch fürs Dranbleiben. Vielen Dank auch Hannah Brünjes, die heute unsere Producerin war.
Und wir haben noch was in eigener Sache. Wir wollen euch gern treffen und dazu gibt es jetzt eine Gelegenheit. Wir sind nämlich zu Gast bei der zweiten Hamburger Podcast-Nacht am 6. Oktober im Hansa-Theatersaal. Dann geht es um die Frage, wie wollen wir morgen leben? Und mit den Synapsen sind wir dabei als einer von 4 Podcasts. Meine Kollegin Nele Rössler und ich sprechen dann, auch mit euch hoffentlich, über nachhaltige Ernährung. Und wir haben auch einen Gast dabei. Den Link zur Veranstaltung findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Aber wir dürfen auch Karten verlosen. 5 von euch können sozusagen unsere persönlichen Gäste sein. Dazu müsst ihr uns nur eine Mail schicken, gern mit dem Hinweis, ob ihr allein zu zweit oder zu dritt kommen wollt.
Also bewerbt euch doch gerne für eine Karte. Das könnt ihr machen, indem ihr uns schreibt und zwar unter synapsen@ndr.de. Hier im Kanal, da geht es in 2 Wochen weiter und zwar mit einer neuen Synapsenfolge in ARD Sounds. Und wenn ihr bis dahin Anregungen, Kritik oder Wünsche habt, auch dann schreibt uns gerne unter synapsen@ndr.de. Ansonsten empfehlt uns gern weiter an Freunde, Familie, Kollegen. Ich bin Melanie Stinn, bleibt noch ganz kurz dran für einen Hörtipp.
Ist ja gar nicht so einfach, Hoffnung zu finden in dieser Zeit. Ich war an einem Ort, wo Menschen die noch haben. Glauben, dass alles schon irgendwie in die richtige Richtung läuft.
CO2 ist Leben, meine Damen und Herren. Und deswegen Freispruch für CO2.
An einem Wochenende, das einen neuen Hitzerekord brechen wird, bin ich auf eine Konferenz gegangen, die die Klimakrise nicht ganz so ernst nimmt.
Nee, es geht ja nicht. Heiß ist wissenschaftlich, aber zu heiß ist eine moralische Wertung. Und das ist genau der Punkt.
Gefunden habe ich dort das seltsame Gefühl von Triumph. Ich höre hier oft, wir haben es ja immer schon gesagt, am Ende kümmert sich eh keiner ums Klima. Und da haben sie einen Punkt.
Dabei waren sich Ende der 80er eigentlich alle schon einig. Die Erde wird heißer.
We're in the soup and it's steaming.
Also lasst uns was tun.
Der Treibhauseffekt, das ist ja keine Erfindung von irgendwelchen Wolkenkuckucksheimern, sondern das ist eine Realität.
Aber etwas dagegen tun, das würde das Geschäftsmodell einer der mächtigsten Industrien bedrohen. Also greift die zu einer wirkungsvollen Waffe. Dem Zweifel. Wir sind seiner Entstehung hinterhergereist. Von Konferenzsälen in Sachsen-Anhalt bis nach Washington D.C.
USA! I actually think it's evil. Just plain evil.
They have an infinite amount of money and you just never know.
Wir erzählen die Geschichte einer Industrie, die Zweifel herstellt.
I think there's a saying in German, Lügen haben lange Beine.
Seit 50 Jahren, in den USA, in Europa und auch in Deutschland.
Natürlich gibt es Klimawandel, aber es ist minimal.
Wer profitiert von dieser Industrie? Wer hält sie am Laufen? Und warum ist sie so verdammt erfolgreich?
Das sollte nicht im Podcast landen.
Das ist Reich, das Geschäft mit dem Zweifel. Ein neuer Doku-Podcast. Ab 13.08. in ARD Sounds und überall sonst, wo ihr Podcasts hört.
Wird es jetzt eigentlich heißer oder nicht?
Sind Sie Meteorologe oder ich?